HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Vor einem Jahr war er, der russische Angriff auf die Ukraine. Zehntausende Menschen sind seit dem 24. Februar damals ums Leben gekommen. Jetzt, ein Jahr später, haben weltweit Menschen an die Opfer gedacht und Friedensaktionen gestartet, auch in Hessen. Ministerpräsident Rhein hat eine ukrainische Flagge vor der Staatskanzlei gehisst. Außerdem gab es viele Friedensdemos in Fulda und Darmstadt zum Beispiel. Und in Darmstadt war auch unsere Reporterin Petra Diemand dabei.
Kalina, so heißt das Lied, das hier gesungen wird. Es ist ein ukrainisches Volkslied, das zu einem Symbol gegen den Krieg geworden ist, den Russland seit einem Jahr gegen sein Nachbarland führt. Diese Version der Kalina stammt vom Darmstädter Friedensplatz. Jeden Samstag um 10:30 versammeln sich dort Menschen zu einer Kundgebung. Anfangs weit mehr als 500. Dieser Tage sind es bei zusätzlich nasskaltem Wetter nicht mal mehr 100. Aber sie sind immer noch da. Roland Desch, CDU-Stadtverordneter in Darmstadt, gehört zu den Organisatoren und ist von Anfang an dabei.
Wir haben seinerzeit mit dem Tag des Kriegs anfangs ein Bündnis gebildet aus verschiedenen Parteien, von kirchlichen Vertretungen, aus Zivilgesellschaft. Gut, da sind jetzt einige heute nicht mehr jeden Samstag dabei, aber viele haben durchgehalten und sind jeden Samstag dabei, unterstützen mit der Organisation, mit Redebeiträgen, mit Gesprächen und was so alles zu tun ist.
Christoph Rohloff, Kreisvorsitzender der FDP, ist auch von Beginn an dabei. Dass diese Kundgebung auf dem Friedensplatz im Gegensatz zu vielen anderen in der Region zu einem dauerhaften Termin geworden ist, hat für ihn auch damit zu tun, dass die Bedeutung eine ganz andere geworden ist.
Wichtig, was hier passiert ist, dass für die ukrainische Community, die hier geflohen sind, auch ein Stück Heilung passiert. Wirklich, das Berichten über die Leiden, über die Gräueltaten, die dort passieren, erleichtert die Menschen, schafft Gemeinschaft. Und das ist etwas, was am Anfang gar nicht intendiert war.
Ein weiterer regelmäßiger Bestandteil der wöchentlichen Kundgebung in Darmstadt ist Julia. Sie ist ebenfalls geflüchtet, wohnt jetzt in Darmstadt und bereichert die Protestaktion mit ihrer kraftvollen Stimme. Sie sagt, sie wartet immer schon die ganze Woche auf den Samstag.
Weil ich treffe mit anderen ukrainischen Menschen. Ich möchte vieles sagen für ukrainische und deutsche Menschen. Ich muss und ich möchte sagen Danke, wann ich bin hier.
Juri Gernenko lebt schon seit vielen Jahren in Deutschland. Er hat bei Kriegsbeginn Verwandte zu sich nach Darmstadt geholt. Für ihn haben diese Treffen auch ganz pragmatischen Nutzen.
In der deutschen Politik auf dem Niveau dieser Stadt habe ich auch Leute kennengelernt. Jetzt ist das ein sehr kurzer Draht. Man kann direkt Leute kontaktieren, Probleme ansprechen und lösen.
Friedensdemonstration in Darmstadt. Anlass war der Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr. Petra Diemand war bei der Demo dabei. In Wiesbaden hat derweil der neue Präsident des Hessischen Verfassungsschutzes sein Amt angetreten. Bernd Neumann, bisheriger Vize, er wird der neue Chef. Der 56-Jährige ist der Nachfolger von Robert Schäfer, der im vergangenen Jahr hessischer Landespolizeipräsident geworden ist. Und der neue Präsident des Verfassungsschutzes, Neumann, ist gelernter Polizist. Er kam nach dem NSU-Skandal zu der Behörde. Jetzt will er vor allem das Vertrauen wieder stärken. Jan-Peter Bartels hat mit ihm gesprochen.
Ein Lächeln. Mehr löse das nicht bei ihm aus, sagt Bernd Neumann. Es geht um Schlapphüte, eigentlich doch das klassische Symbol des Verfassungsschützers.
Ich glaube, das ist ein Bild, ja, das erzeugt wird, das mit der heutigen Zeit nichts mehr gemein hat.
Das Bild falsch, die Agentenromantik also perdu. Es ist ein anderer Verfassungsschutz, den Neumann jetzt führen will. Die Arbeit nicht so clandestin zurückgezogen, durchaus auch in der Öffentlichkeit. 8 Jahre ist Neumann nun bei dem Dienst. Der 56-Jährige hat zuletzt als Vize daran mitgearbeitet, die Behörde zu modernisieren. Die sah nicht gut aus. Bei der Mordserie des rechtsextremen NSU ging dem Verfassungsschutz so einiges durch. Den Lübcke-Mörder hatte er erst im Auge, sortierte dann aber die Akte aus. Quasi alles vor Neumanns Zeit, aber Vertrauen, das Image der Behörde, das ist auch ein Thema für ihn.
Vertrauen kann man nicht einfordern. Vertrauen, nach meiner festen Überzeugung, muss man sich tagtäglich erarbeiten. Wir haben sehr, sehr viele Dinge in der Zwischenzeit initiiert, an Neuausrichtungen in der Behörde. Wir haben beispielsweise eine weitaus intensivere operative Ausrichtung vorgenommen. Wir haben eine eigene Abteilung für den Rechtsextremismus ins Leben gerufen.
Der Rechtsextremismus, das sei für ihn die größte Aufgabe, die ansteht.
Was die größte Herausforderung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt.
Und dass die Neuausrichtung Früchte trage, das zeige sich bei der Festnahme der Reichsbürger Ende vergangenen Jahres.
Da hatten wir einen nicht unmaßgeblichen Anteil an diesen Exekutivmaßnahmen. Und insofern würde ich sagen, dass wir da schon einiges an guten Dingen umgesetzt haben und dass man auch erkennen kann.
Es gäbe genug zu tun, an Aufgaben mangele es heutzutage nicht, auch wenn vor rund 30 Jahren noch der innenpolitische Sprecher der hessischen Grünen die Existenzberechtigung des Verfassungsschutzes angezweifelt hatte.
Es gibt nicht mehr den Feind im Osten, den man beobachten muss und belauschen muss. Insofern wird zum Teil krampfhaft nach neuen Aufgaben gesucht. Das ist auch bei den Bundesnachrichtendiensten zu beobachten, die jetzt zum Teil zu Strafverfolgungsbehörden gemacht werden sollen.
Tariq Al-Wazir ist inzwischen stellvertretender Ministerpräsident. Denkt anders, den Verfassungsschutz gibt es immer noch. Auch wenn nicht immer alles gut gelaufen sein mag, für Neumann ist klar, die Behörde muss bleiben.
Weil wir eine Aufgabe haben, eben als Frühwarnsystem für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese Aufgabe hat die Polizei nicht. Wir sind in einem Vorfeld da aktiv, wo die Polizei noch lange nicht dahin schaut.
Bernd Neumann will nun beweisen, dass es den Verfassungsschutz braucht und der das Vertrauen der Bürger verdient.
Der neue Präsident des hessischen Verfassungsschutzes ist jetzt offiziell im Amt. Jan-Peter Bartels hat mit ihm gesprochen. Spannendes bahnt sich an im hessischen Ried. Archäologen und Geologen gehen einem Rätsel nach, das mit dem Landgraben zu tun hat. Das ist ein Wassergraben zwischen Groß-Gerau und Trebur. Das Vorhaben ist immerhin so gewichtig, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft 370.000 Euro dafür bereitstellt. Was die Forscher zu finden hoffen? Beweise für eine Wasserstraße aus der Antike. Thomas Corella berichtet.
Henrik Schäfer ist 28, Archäologe an der Goethe-Uni und begeistert sich für einen Wasserkanal. Er steht auch gleich daneben, in der Ebene im Ried bei Groß-Gerau. Da fließt zwischen Äckern, ein paar Bäumen und Büschen der Landgraben. Den kennt hier jeder. Nur, was will der junge Archäologe aus Frankfurt hier?
Wir gehen davon aus, dass der eben nicht, wie bislang angenommen, von einem Landgraf von Hessen-Darmstadt errichtet wurde, sondern gut 1500 Jahre früher von den Römern.
Die Römer sollen diesen Kanal angelegt haben? Der ist noch heute 2-3 Meter breit und vor allem, warum nur? Die Leute erzählen sich, der sollte das Ried trockenlegen für die Bauern, oder?
Genau das Gegenteil, davon gehen wir aus, meinen die Leute, gut, es entwässert das Ried. Wir meinten, die Römer wollten Wasser hierher bekommen, um Gegenstände leichter zu transportieren, größere Steine, Holz, Handelswaren in größeren Mengen. Wenn ich das Wasser nutzen kann, dann habe ich die viel schneller, da wo ich sie haben will. Brauche viel weniger Menschen, um es zu bewegen, als wenn ich es übers Land bewege.
Die Römer wollten Güter hierher bringen, ins Ried? Ja, sagt das Forscherteam aus Frankfurt, Mainz und Kiel. Wie sollen die Kalksteine zum Bauen sonst hierher gekommen sein? Die hat man in der Nähe gefunden. Da gab es Militärlager und Siedlungen. Steine fand man damals nur bei Wiesbaden oder im Odenwald, erklärt Markus Scholz von der Goethe-Uni. Hätten die Römer die nicht über Land transportieren können?
Sehr beschwerlich. Und in der Antike gilt so eine Faustregel, das Kostenverhältnis zwischen Landtransport und Wassertransport bis zu 10:1 betragen konnte. Also die Mühen, einen Kanal zu ziehen, haben sich langfristig eigentlich immer gelohnt.
Also ist es wirklich denkbar, römisches Militär könnte den Landgraben einst erschaffen haben, von Hand gegraben, als Verbindung zum Rhein. Auch Arbeiter hätte es dafür genug gegeben, vermutet Thomas Becker vom Landesdenkmalamt Darmstadt.
Wenn allein in der Zeit, wo wir annehmen, dass der Landgraben entstanden ist, also zum Beginn des 1. Jahrhunderts nach Christus, in Mainz 4 Legionen standen, das sind jeweils 6.000 Soldaten, da hat man schon mal Arbeitskraft, die man dafür nutzen kann.
Und was für Boote könnten dann in der Antike durch das Ried gefahren sein?
Von Masten würde ich jetzt nicht ausgehen, weil das Gewässer ist nicht so groß, dass sie darauf segeln können. Die wurden wahrscheinlich entweder gezogen tatsächlich vom Ufer aus oder gestarkt, also mit langen Stangen, die Fortbewegung nach vorne hin halt gewährleistet. Ich gehe schon davon aus, um auch eine vernünftige Transportmenge zu haben, dass wir vielleicht 10, 12 Meter Boote mit einer Breite von 2 Metern auch gehabt haben.
Und um das zu beweisen, laufen gerade die ersten Messungen im Boden mit Magnetfeldern. Probebohrungen wird es auch geben und später Ausgrabungen. Der junge Archäologe Hendrik Schäfer schreibt darüber seine Doktorarbeit.
Ich finde das Thema super, gerade wenn man sich darüber im Klaren wird, dass dieser komplette Landgraben, wie er hier sich heute darstellt, immer noch die Landschaft mitprägt. Wenn man das den Leuten zeigt, dann ist Geschichte plötzlich nicht nur 1492 ist das passiert, 1493 ist das passiert, sondern haben die Leute wirklich mal einen Anhaltspunkt, was hat das mit mir zu tun, das ist faszinierend.
Die Erforschung des Landgrabens im Ried bei Groß-Gerau ist auf 3 Jahre angelegt. Auf die ersten Ergebnisse darf man gespannt sein.
Thomas Kurella über ein Forschungsprojekt im hessischen Ried. Vielen Dank. Und wir werfen nochmal einen Blick nach Wiesbaden, ebenfalls zu einem Projekt, zu einem Kunstprojekt. Die evangelische Kirche dort hat ein Obdachlosen-Kunstprojekt gestartet mit dem Namen Hausfliesenbruch. Dabei bemalen Wohnungslose Keramikfliesen, dann werden Paten gesucht, die diese Fliese eben an ihrer Hausfassade anbringen. Ziel des Ganzen, obdachlose Menschen und auch ehemalige Obdachlose an der Gestaltung des öffentlichen Raumes teilhaben zu lassen. Bisher ist das Projekt für die Kirche und die Künstler ein Erfolg und unsere Reporterin Andrea Bonhagen war bei der ersten Kachelanbringung dabei.
Ja, ich bin der Markus Meisner.
So nett stellt sich der frühe obdachlose Künstler vor. Er war ein Jahr lang auf der Straße, nun lebt er betreut im Containerdorf. Seine Kachel glänzt, er hat sie in einer Werkstatt bemalt.
Ich habe farbenfrohe Farben genommen, die direkt ins Auge fallen und die durchaus auch psychologisch halt ansprechen sollen. Gelb wie die Sonne und blau wie der Himmel, ja.
Ein symmetrisches, harmonisches Muster ist entstanden. Meißner hat schon länger bei einem Kunstprojekt mitgemacht und auch in der Schule gerne gemalt. Als er bei der Kachel gefragt wurde, hat er sofort Ja gesagt.
Ich bin sehr stolz, weil ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich freue mich, dass die Fliese bald hier aufgehängt wird. Ja.
Dann kommt die Kachel auf die Metallplatte, links vom Eingang zu Tillys Café Walz in Wiesbaden.
Hält noch nicht.
Jetzt nicht zu früh loslassen. Für Meißner geht es auch um eine Botschaft.
Ich möchte halt allen Mut machen, die auf der Straße vielleicht jetzt noch leben, dass sie immer kämpfen sollen und dass sie ihr Leben nicht einfach vertun dürfen.
Es gibt schon seit 3 Jahren eine besondere Verbindung zwischen dem Fliesenmaler und dem Café.
Damals, als ich obdachlos war, habe ich hier drüben auf der Parkbank übernachtet und da kam die Heidi morgens vorbei. Die hat mich da morgens gefragt, ja, komm mal vorbei zum Kaffee und Brot essen. Und da bin ich dann ins Kaffee gegangen und habe das bis heute erhalten. Samstags gehe ich halt auch ein bisschen den Weg fegen.
Tobias Schütze vom Kaffee findet seine neue Kachel schön.
Hat er sich gut verwirklicht. Wir haben uns mal irgendwann hier kennengelernt und dann seitdem war er regelmäßig bei uns zu Gast und hat ein bisschen von sich erzählt, hat Hilfe angeboten und die habe ich natürlich auch angenommen.
Im Internet kann man alle Kacheln des Projekts Haus Fliesenbruch anschauen. Nicole Nestler, die das Projekt für die Kirche betreut hat, findet sie
wunderbar, total ansprechend, ganz vielfältig. Manche ganz abstrakt, manche hochpolitisch, sehr bildlich. Ja, also wirklich Kunst.
Die Vision von Ideengeber Alex Trauten ist, dass es noch viel mehr Kacheln im Wiesbadener Stadtgebiet werden. Interesse von Hausbesitzern gibt es genug. Im Sommer sollen neue Kacheln bemalt werden.
Ein Kunstprojekt in Wiesbaden unterstützt Menschen ohne Obdach dabei, den öffentlichen Raum mitzugestalten. Andrea Bonhagen berichtete und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de und auf hrinforadio.de. Ihnen noch ein wunderbares Wochenende.